Lieber und guter Herr, darüber können wir nur staunen, dass wir so mutig vor dich treten dürfen und dass dein Herz offen ist. Herr, dass nichts zwischen dir und uns steht. Wir können das kaum glauben. Aber du selbst hast dafür gesorgt. Und deshalb beten wir dich an. Und wir wünschen uns sehr, dass du an diesem Morgen uns eine Begegnung mit dir schenkst, die uns weiterhilft zu glauben, die den Glauben schöner und reiner macht. Herr, wir sind gespannt. Amen.
Amen.
Egal was passiert, Gott bleibt mein Gott. Steiler Satz, oder? Man könnte auch sagen, zweckfrei glauben. Egal was passiert, Gott ist und bleibt mein Gott. Ich möchte euch mitnehmen auf eine Reise ins Alte Testament. 605 vor Christus, König Nebukadnezar, der babylonische König, manche schon gehört, der hat Israel und Jerusalem wirklich platt gemacht, wie wir so schön sagen, überwältigt. Und er war ein cleverer Kriegsmann. Er hat von der führenden Schicht hat er die Köpfe, die hellsten Köpfe mitgenommen nach Babylonien. Die sollten ihm dort zu Dienst und Willen stehen. Unter anderem Daniel und drei Freunde. Und die haben sich innerlich so einen, wie soll ich sagen, die haben sich innerlich vorgenommen, Daniel und seine Freunde, wir möchten Gott auch in dem fremden Land unter einer fremden Gottheit treu bleiben. Man fragt sich ja manchmal, bringt das was, dass wir so Vorsätze haben? Ja, so 1. Januar, 31. Januar muss man dann nochmal nachgucken, was geblieben ist. Aber so ein Vorsatz ist nicht schlecht. Ich habe mir zum Beispiel damals vorgenommen, wenn ich mal ganz offen spreche, also wenn ich mal heirate, dann soll das wenigstens eine Frau sein, die auch mit Gott lebt. So viel hatte ich bei meinen Eltern spitz gekriegt, das ist irgendwie gut, wenn zwei an einem Strick ziehen, miteinander in einer Richtung, das hatte ich mir innerlich vorgenommen. Und dann habe ich mich verliebt, nach links und rechts und oben und unten, was weiß ich. Aber das war eine Frage, die habe ich tief im Hinterkopf. Ach, ja, nett, hübsch, ja, was weiß ich. Aber, ach, da fehlt's. Ich habe mich ein Stück weit bewahrt, mich vielleicht an der falschen Stelle zu vergucken. Das ist gut möglich, also denk dran. Ja, gut. Also einen guten Vorsatz, das ist schon wichtig. Und sie wollten treu bleiben. Und dann kommen sie tatsächlich bei den Nebukadnezar zu Ehren. Sie können ihm behilflich sein an einer Stelle. Und dann hat der Nebukadnezar gesagt, denn Daniel, der wird Fürst über das ganze Land und die drei Freunde von ihm, das sind die Landvögte oder Landräte. Und dann beginnt in Kapitel 3 des Buches Daniel, kann man mal nachlesen, da beginnt der Größenwahn des Nebukadnezar. Der Größenwahn, der lässt ein goldenes Bild, so eine Statue errichten und davor sollen alle seine Untertanen, das ganze Volk, soll niederknien und anbeten. Also Kniefall auf Kommando, Anbetung mit Orchesterbegleitung. So geht das da, so wie hier heute Morgen. So ging das da bei denen auch. Völkerverbindende Einheitsreligion, könnte man sagen. Wie oft haben Glaubende das erlebt? Im Kommunismus, in der DDR, da ging es darum, Farbe zu bekennen und Anbeter einer Ideologie zu werden. Und das ganze Volk in Babylonien machen mit. Alle machen mit. Bis auf drei. Bis auf drei. Die machen nicht mit. Und das gibt Krach.
Sie knicken nicht ein, sie fallen nicht nieder wie alle Tausende,
sondern sie bleiben stehen. Es gibt auch heute Krach, wenn Menschen um ihres Glaubens nicht alles mitmachen. Ich habe mit großem Gewinn das Buch von Ulrich Bazzani gelesen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Da führt er Beispiele an. Die drei machen nicht mit und dann werden sie angeklagt. Das wird dem König Nebukadnezar gesagt, alle sind wirklich auf Staatsräson ausgerichtet. Bis auf diese drei aus dem jüdischen Land. Die sind nicht niedergefallen. Und dann kriegen sie noch eine letzte Chance. Die letzte Chance, noch vor der Götterstatue da niederzufallen. Sonst geht's ab in den glühenden Feuerofen. Der war schon angeheizt. Da sollten sie rein. Und dann sagt doch der Nebukadnezar diesen Satz, der versteigt sich zu diesem Satz. Was für einen Gott gäbe es, der euch aus meiner starken Hand retten könnte? Den zeigt mir mal bitte. Den Menschen oder was weiß ich, der euch aus meiner starken Hand, ich bin der Weltherrscher, retten könnte. Da merkt man diese ganze Hybris, diesen ganzen Stolz. Und darauf antworten jetzt die drei Freunde. Und das, was die darauf sagen, das hat mich durchs Leben begleitet. Das hat mich vor manchem bewahrt. Das hat mich auf Kurs gehalten. Das hat mich auch vor extremen Glaubensrichtungen, die es gibt, bewahrt. Und das verleiht auch heute noch eine Geborgenheit, eine Gelassenheit, und eine klare Haltung und eine klare Ausrichtung. Das ist das Gebet aus Daniel Kapitel 3. Da heißt es, dass die drei sagen, wir enthalten uns einer großen Antwort und überlassen sie Gott. Wenn unser Gott, den wir verehren, will, so kann er uns erretten. Aus dem glühenden Ofen und auch aus deiner Hand, Nebukadnezar. Und wenn er es nicht tun will, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten wollen. Das berührt, oder? Das berührt. Wenn unser Gott will, dann kann er das. Aber wenn Gott das nicht will, eins sollst du wissen, das steht fest. Dir folgen wir nicht. Ein mutiges Bekenntnis in einer lebensbedrohlichen Situation. Das erste, unser Gott kann. Unser Gott kann, sagen die drei. Das sagen sie dem Nebukadnezar, dem Weltherrscher, dem Weltregenten glatt ins Gesicht. Unser Gott kann uns erretten. Ein grenzenloses Vertrauen zu Gott. Unser Gott kann. Er kann uns auch aus dieser lebensbedrohlichen Situation herausholen. Er kann uns aus deiner Hand, Nebukadnezar, herausholen. Gott kann. Das ist ein Markenzeichen. Gott kann. Das ist ja Israels Erfahrung. Sie haben erlebt, wie Gott ihre Väter aus der Sklaverei, aus Ägypten herausgepaukt hat. Sie haben Feinde unterwegs gehabt in der Wüste und so weiter. Und dann heißt es, wir sind durch Feuer und Wasser gegangen. Also ich bin noch nicht durch Feuer und Wasser gegangen. Wir sind durch Feuer und Wasser gegangen und da haben wir die starke Hand unseres Gottes erlebt, wo wir mit unserem Latein zu Ende waren. Da hat Gott eingegriffen. Und wir kennen das Lied, jedenfalls die Älteren noch. In wie viel Not hat mich der gnädige Gott über uns Flügel gebreitet? Toll. In wie viel Not? Wir werden in der Ewigkeit überrascht sein. Viele Dinge haben wir gar nicht mitgekriegt. Wie gefährdet wir waren und so weiter und so weiter. Gott kann, auch in dieser Situation. Wir denken daran, was der Allmächtige kann.
Ihr Lieben, das ist ein Kennzeichen des Glaubens. Vertrauen in die Allmacht Gottes.
Nein.
Vertrauen in die Allmacht Gottes. Gott ist nichts unmöglich. Das kann man über keinen Menschen sagen. Wir sind alle begrenzt. Wir sind alle fehlerhaft. Wir werden alle schwach. Und so weiter. Grenzenloses Vertrauen, ein uneingeschränktes Zutrauen. Gott kann eben, weil er Gott ist im Gegensatz zu. Deshalb kann er. Deshalb kann er. Oder ich möchte es mal so sagen, der, der aus dem Nichts etwas gemacht hat bei der Schöpfung, der kann auch aus dem Etwas nichts machen. Dem geht es auch andersherum. Gott, der diesen Kosmos geschaffen hat, der kann auch aus manchem, was vom Menschenhand geschaffen ist, nichts machen. Der die Welt geschaffen hat, der ist mit seinem Latein nicht am Ende in der Gegenwart. Angesichts meiner Not, ich weiß nicht, was du jetzt einsetzt für dein Leben, angesichts deiner Krankheit, dort, wo du Einfluss auf Menschen ausüben möchtest und merkst, ich komme nicht ran, ich komme nicht ran, er kommt ran. Er hat Zugriff, er hat eine Reichweite, die weit über das hinausgeht, was bei uns da ist. Er kann auch bei atheistischen Menschen, bei Menschen, um die wir ringen vielleicht, da kann er einen Stein ins Rollen bringen. Glauben wir das? Glauben wir das? Ich habe mal den Satz gelesen, habe ich sofort aufgeschrieben. Im Himmel, bei Gott gibt es keine Panik. Bei Gott gibt es keine Probleme. Es gibt nur Pläne. Im Himmel gibt es keine Panik. Also bei mir gibt es manchmal Panik. Vor allem, wenn ich am Computer sitze, mein Sohn hat wieder was, die neuesten Dinge da installiert und ich hänge davor und komme nicht klar, da werde ich, ach, da werde ich kribbelig. Bei Gott gibt es keine Probleme. Da gibt es nur Pläne. Er sagt einmal in Jeremia 32, ich bin Herr, alles geschaffen. Sollte mir etwas unmöglich sein? So wichtig, dass wir darauf eine persönliche Antwort geben. Es ist ganz wichtig, dass wir darauf antworten. Glaubende Menschen werden ihren Mitmenschen immer ein Rätsel sein. Immer ein Rätsel sein. Sie werden sie nie ganz verstehen können. Und damit brauchen wir nicht zu rechnen. Warum? Weil sie mit einem Gott rechnen, der unsichtbar ist. Und sie rechnen so mit ihm, weil er gegenwärtig ist, lebt und regiert. Das kriegen die Menschen nicht gebacken. Ich weiß, vor Jahren gab es ein Lied, darin hieß es, seit ich das Wunder an und in mir sehe, sind Wunder für mich kein Problem. Dazu stehe ich. Wenn ich diesen allmächtigen Gott sehe, wie er in mein Leben eingegriffen hat und was er in meinem Leben bewirkt hat, was er für Berge abgetragen und für Täler aufgefüllt hat. Wenn ich merke, was sein Geist an mir arbeitet, nicht zur Perfektion und so weiter, dann sind für mich Wunder kein Problem, dass Gott Dinge tun kann, die ich mir kaum vorstellen kann. Ihr Lieben, wie oft musste ich mir das in meinem Leben so sagen? Gott kann. Gott kann. Und die drei Freunde sind Beispiele eines großen Glaubens, oder soll ich besser sagen, eines Glaubens an einen großen Gott. Glaubens an einen großen Gott. Gott kann! Erstens, zur verwegenen Zuversicht gehört aber zweitens auch eine demütige Unterordnung. Unser Gott kann, aber er muss nicht. Unser Gott kann, aber er muss nicht. Und wenn er es nicht tun will, Nebukadnezar, Gott darf das. Gott darf das. Sie behaupten nicht, dass Gott sie retten wird. Das sagen sie nicht. Dafür haben sie kein Wort von Gott. Dafür haben sie keine Gewissheit von Gott. Nur, dass er kann. ob er will und wie er will.
Das steht auf einem anderen Blatt.
Zu einem kühnen Glauben kommt hier auch ein demütiger, gottergebener Glaube.
Sie verfügen nicht selbst herrlich über Gott.
Sie respektieren die Freiheit seiner Entscheidung, ob er ihn erretten will. Sie glauben bedingungslos.
Nicht mein, sondern dein Wille geschehe.
Nicht mein, sondern dein Wille geschehe.
Und hier denken wir an Gethsemane, an Jesus.
Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und als Pilatus, das ist so ein Gegenspieler von dem Nebukadnezar, sagt, also weißt du nicht, wen du vor dir hast? Ich könnte hier mit meiner Macht, könnte ich alles.
Da sagt ihm Jesus, du, werd mal nicht so groß. Das ist dir von meinem Vater im Himmel anvertraut.
Und es wäre ihm ein kleines, eine Legion Engel zu senden und mich aus dieser Lage rauszubauen.
Aber es war ein Weg, der ist mir vorgezeichnet. Geliebt, ich sage, lass mal den Satz, wahrer Glaube bleibt sehr nüchtern, auch in seinen Behauptungen. Das ist nicht selbstverständlich. Das ist nicht selbstverständlich. Wahrer Glaube bleibt sehr nüchtern, auch in seinen Behauptungen. Er berauscht sich nicht durch das, was Gott ihm bisher in seinem Leben schon anvertraut und geschenkt hat. Das habe ich oft erlebt. In den Jahren. Dass manche Menschen viel erlebt haben mit Gott. Aber dann haben sie Konstrukte in ihrem Leben gebaut. Haben sich fromme Luftschlösser gebaut. Die keine Verheißung hatten im Wort Gottes. Und sie sind auf den Bauch gefallen. Am Bauch gefallen. Wahrer Glaube bleibt sehr nüchtern, auch in seinen Behauptungen.
Wahrer Glaube nimmt Gott ernst bei seinem Wort und dem, was er in seinem Wort verheißt. Aber wo kein eindeutiges, klares Wort ist, da bleiben sie vorsichtig. Das muss man offen lassen. Gott kann, aber er muss nicht. Er muss nicht.
Wahrer Glaube ist auch immer ein demütiger Glaube. Er erwartet alles von Gott, hält alles für möglich, aber er schreibt Gott nichts vor. Er bleibt in der Willenseinheit mit dem Vater, dein Wille geschehe.
Warum denn? Gott soll Gott bleiben. Gott soll der Herr bleiben. Er ist nicht unser Angestellter. Er ist nicht der, der auf unser Wort und auch nicht auf unser Gebet so handeln muss, wie ich es gerne will und wie ich es gerne hätte. Gott bleibt frei.
Auch gegenüber den Glaubenden. Auch gegenüber den Frommen.
Er bleibt frei. Gott.
Er darf auch anders, als Sie sich das wünschen.
Darf er das wirklich bei uns in unserem Leben? Darf Gott das, auch wenn es unverständlich bleibt vielleicht?
Auch Glaubende sind nicht die Geheimräte Gottes, wie Ter Stegen mal gesagt hat. Und die wissen auch, dass manche Dinge auf dieser Welt noch unbeantwortet bleiben und dass die letzten Rätsel erst in der Ewigkeit gelöst werden und nicht auf dieser Erde. Mit gebotener Rücksicht lasst uns einmal fragen, muss Gott mich gesund machen?
Er kann.
Muss er mich gesund machen?
Die Frage muss man überlegen und viele wissen, dass ich sie sehr persönlich zusammen mit meiner Frau überlegen muss. Muss Gott mich alt werden lassen? Jeder will alt werden, aber möglichst mit 90 noch an der Olympiade teilnehmen. Muss Gott mich alt werden lassen? Muss Gott mir eine höhere Position schenken vielleicht? Auf die ich schon lange geschielt habe, die auch noch etwas besser dotiert wird vielleicht?
Muss Gott meine persönlichen Wünsche erfüllen? Darf Gott auch anders? Darf er wirklich anders?
Ich weiß, wer das Buch mal gelesen hat. Heute, das ist eins zu viel.
Darf Gott auch führen, wohin ich nicht will? Wo ich eigentlich nicht will, darf er das? Oder darf es nicht? Darf Gott mich frühzeitig in die Ewigkeit abberufen? Oder habe ich ein Recht auf ein gewisses Alter? Darf Gott mich auch leiden lassen, damit ich ihn durch Leiden verherrliche? Ihr merkt, ich bin ganz vorsichtig in den Fragen und bin da mittendrin. Ist in meinem und deinem Leben auch Platz dafür, dass Gott nicht so führt, wie ich es gerne hätte? Ich spüre manchmal die Erwartung im Gespräch mit Menschen, nicht in Speyer, die sind total anders, sondern irgendwo, wo man Leuten begegnet, sag mal, was sagst du dazu? Du bist doch irgendwie sowas wie ein Vertreter Gottes. Du musst doch jetzt mal irgendwie sowas dazu sagen da. Wie bekommst du das mit deinem Gott so rund? Und meistens kommt nicht die Frage, darf Gott das, sondern wie kann Gott das zulassen? Wie kann Gott das zulassen? Er kann, aber warum er seine Macht nicht immer so einsetzt, wie wir es gerne wünschen? Mit dieser Spannung müssen wir leben, zeitlebens. Mal mehr, mal weniger. Blaise Pascal, ich habe ihn schon erwähnt, also, wer kennt ihn? Blaise Pascal, das ist unter anderem der Erfinder der Rechenmaschine, der mit 39 Jahren schon gestorben ist. Und er hat ein Gebet formuliert, das hat man nachher gefunden, das habe ich mir aufgeschrieben. Und daran schreibt der Vater im Himmel: Ich bitte weder um Gesundheit noch um Krankheit, weder um Leben noch um Tod, sondern darum, dass du über meine Gesundheit und meine Krankheit, über mein Leben und meinen Tod verfügst, zu deiner Ehre und zu meinem Heil. Du allein weißt, was mir dienlich ist. Du allein bist der Herr, tue, was du willst. Gib mir, nimm mir, aber mache meinen Willen dem deinen gleich. Das Gebet muss man auf sich wirken lassen. Das muss man in der Stille mal auf sich wirken lassen. Man muss das eigene Leben dazu in Beziehung setzen. Vielleicht muss man sagen, Herr, so weit bin ich noch nicht. Aber es ist richtig. Hilf mir, dass ich dahin komme, dass mein Wille sich in deinen Willen hineinbegibt. Unser Gott kann, war das Erste. Unser Gott kann, aber er muss nicht, war das Zweite. Und das Dritte, eins aber steht fest. Nebukadnezar, das sagen wir dir hier ganz klipp und klar. Gott ist und bleibt Gott in unserem Leben. Wenn Gott uns nicht errettet, er darf das, dann sollst du eins wissen, das wird in unserer Position nichts ändern. Wir bleiben Gott treu. Es ist möglich, dass Gott, dem wir dienen, uns nicht retten, nicht gesund machen wird, nicht befördern wird in die neue Stelle, nicht den erhofften Lebenspartner schenkt. Aber eins soll gelten. Wir wollen Gott ehren und wollen Gott treu bleiben. Die drei, selbst wenn es uns das Leben kostet, und die drei Freunde wussten, vor ihnen hat der andere Menschen das Leben gekostet, glaubenden Menschen, das Leben gekostet. Sie ahnten, dass einst die Christen von einem verrückt gewordenen Nero und von einem Hitler umgebracht würden wegen ihres Glaubens. Gott antwortet auf die Treue des Glaubens nicht immer mit der Errettung vor dem Feuer. Wenn nicht, wir wollen mit Gott gehen. Unter allen Umständen, und ihr kennt das, Bibelleser kennen das, ob es aus Psalm 73, da wird so vieles aufgezählt und dann heißt der Schluss, dennoch, obwohl vieles dagegen spricht und viele Kritiker sagen, Mensch, wie kannst du noch glauben? Dennoch bleiben wir. ihrem Gott. Denn wir gehen eher in den Feuerofen, als dem Herrn untreu zu werden. Da muss man immer was schlucken, oder? Wir haben höhere Ziele für uns gewonnen, als nur Gesundheit, als nur Erfolg, als nur langes Leben. Wir haben höhere Ziele. Und das Ziel bist du, Gott. Das ist das Ziel. Ihr Glaube war gereift, um der Wahrheit willen auch Schweres aus der Hand des Herrn zu nehmen. Wir bleiben Gott treu und selbst wenn es uns das Leben kostet. Wir möchten das. Wird im Alten Testament, Alte Testament ist ja das Bilderbuch des Glaubens, so hat es jemand mal genannt. Da ist von Josef die Rede. Josef so mitten in der Blüte des Alters und dann macht sich die Frau seines Chefs an ihn heran. Dünn angezogen, dem ist ganz heiß geworden am Sofa da, als sie da nebeneinander saßen. Ganz heiß geworden. Und sie räkelte sich immer näher an ihn ran und er, na, irgendwann kommst du ans Ende des Sofas, kannst nicht mehr ausweichen. Und dann heißt es dort an der Stelle, wie sollten wir so ein großes Übel tun und gegen Gott sündigen? Und dann sagt er Nein zu diesem eindeutigen Angebot. Und das bringt ihn ins Gefängnis, wir wissen doch. Ihr Lieben, wo und wie könnte dieses Wort denn für uns passen? Für dich und für mich? Ich denke, das muss man in der Stille mal durchdenken. Ich habe das für mich getan. Auch wenn ich die Hiobsbotschaften mal hier mal sehe, wenn Gott das mal abzieht, ja, Gesundheit abzieht, Familie abzieht, und das kommt noch da, weil selbst ist noch krank, die Haut hat rebelliert bei ihm und so weiter. Seine Frau fiel im Rücken und sagt, Mensch, dass du noch an Gott glaubst. Mann, sag Gott ab. Was hält ihn da? Ist das bei mir so klar? Oder sagen wir nur Herr, sagen wir nur Gott, wenn er so führt, wie wir wollen? Wie wir wollen. Das wäre ein billiges Lohndenken. Gott, du gibst mir das, das, das. Und dann folge ich dir. Vertrauen wir dem Herrn weiter, wenn wir unsere Wünsche nicht erfüllt bekommen? Bleiben wir bei ihm, auch wenn die Not sich nicht gleich wendet? Dienen wir ihm weiter, auch wenn Mitmenschen uns Leid zufügen? Lassen wir Gott handeln, wie er will. Oder steigen wir aus, kündigen wir ihm. Manche kündigen Gott nur innerlich. Da läuft äußerlich alles weiter. Sie sind weiter irgendwo sonntags im Gottesdienst. Aber innerlich sind sie abgerissen. Und bei manchen wird es dann noch äußerlich sichtbar. Ihr Lieben, diesen Satz sollten wir vielleicht mitnehmen und überlegen, Glaube muss sich lohnen. Es muss sich alles lohnen in unserem Leben, oder? Das ist, also ich bin da auch so ein klarer Realist. Was habe ich davon? Glaube muss sich auch lohnen. Oder muss sich Glaube nicht lohnen für uns? Nehmt die Frage mit. Mit dem Glauben sind ja ganz handfeste Erwartungen vor. Wenn ich mich bemühe, ein guter Mensch zu sein, im Gegensatz zu vielen, da was da gestern in Österreich passiert ist, also man schüttelt mit dem Kopf. Stellvertretender Regierungschef, so ein schäbiges Spiel. Wenn ich mich bemühe, ein guter Mensch zu sein, Finanzamt nicht zu betrügen, und da kann jeder noch viel einsetzen, irgendwie und so weiter, dann muss es sich auszahlen, dann muss es mir gut gehen. Wenn ich religiös bin, im Gegensatz zu vielen anderen, da muss ich doch ein Stück weit geschützter bleiben als andere. Wenn ich Gott ernst nehme, dann muss ich das auszahlen. Vielleicht mit einem langen Leben. Dass ich einen Partner finde fürs Leben, dass Kinder sich gut entwickeln oder dass ich krankheitsfrei durchs Leben, dann muss ich doch ausziehen. Ich habe das so klar gespürt, so mit meiner Frau, in dieser aktuellen Zeit unserer schweren Erkrankung, dass diese Frage sehr viele Menschen um, sehr viele Christen
berührt hat.
Wie kann Gott das gerade bei euch zulassen, wo ihr so viel, was weiß ich, für Gott investiert?
Das passt nicht zusammen in unserem Denken. Das passt nicht zusammen.
Glauben, davon versprechen wir uns eine Menge Vorteile.
Wenn schon glauben, dann muss das was bringen. Siehe hier. So denken viele Menschen heute, so denken auch viele Deutsche. Sie kommen zu dem Schluss, es lohnt sich nicht mehr zu glauben.
Wenn wir die Welt schauen, wie chaotisch die Welt ist, achtet mal auf die Stimme der Politiker, wie sie die Lage, die politische Lage beschreibt. Nicht die Pastoren, die notorischen Schwarzseher, wie das manchmal gesagt wird. Nein, nein, sondern Politiker. Realistisch sehen. Wo ist denn der Gott?
Es lohnt sich nicht zu glauben. Gott kann. Ja, warum tut er es denn nicht? Will er es vielleicht nicht? Dann ist er gar nicht gut. Kann er die Unglücke nicht vermeiden? Auch glaubende Menschen geraten in Krisen, die unfassbar sind. Wir kriegen das nicht rund. Es lohnt sich nicht zu glauben. Es zahlt sich nicht aus. Und deshalb ist ein Grund, warum viele Menschen von Gott weggehen, auch in unserem Land. Und die Zahl der Kirchenaustritte um ca. 400.000 pro Jahr liegt. Das ist ein Grund. Es lohnt sich nicht. Der Mehrwert durch Glauben, der ist nicht sichtbar. Die Frage ist, warum die drei Freunde trotzdem glauben. Obwohl es ja an die Existenz ihres Lebens geht. Wir bleiben Gott treu. Er kann. Ob er will, ist eine andere Sache. Aber eins steht fest, wir wollen mit ihm leben. Sie machen ihren Glauben nicht davon abhängig, ob Gott ihnen hilft. Ob Gott sie hier bewahrt. Sonst wäre Glaube, lasst uns mal ganz tief nachdenken, sonst wäre Glaube eine Sache der Logik. So wie 2 mal 2, 4 ist, das kann man nachprüfen. Dann wäre für Glaube klar, Glaube zahlt sich immer aus. Und dann wäre jeder dumm, darf ich das mal so sagen, der nicht glauben würde. Das wäre eine Sache des Verstandes. Ihr Lieben, sie machen ihren Glauben nicht davon abhängig, ob sie was bekommen, ob sie beschont bleiben vor dem Krebs oder vor Katastrophen und Terrorakten. Wenn sie verschont bleiben, dann ist es gut. Aber das ist keine Bedingung und keine Folge des Glaubens. Und damit bin ich bei dem letzten. Glaube ist zweckfreie Liebe. Also niemand heiratet, das soll nicht tun, niemand heiratet mit 20, damit man mit 90 vielleicht jemand hat, der einen Schuh zu binden. Das macht man nicht. Liebe ist zweckfrei. Ich heirate ihn, weil ich ihn liebe und weil er mich liebt. Zweckfreie Liebe, aber nicht, dass ich da zig Gründe habe. Liebe ist zweckfrei. Glaube ist zweckfreie Liebe, ist Ausdruck der Liebe zu Gott. Das ist. Ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt. Es wird mir bis an mein Lebensende ein Beispiel sein. Wie eine junge Frau um die 30 rum zu mir kam und sagte, du, ich muss noch mal mit dir reden. Ich habe mich vor 2 Jahren für ein Leben mit Gott, mit Jesus Christus entschieden. Und ich habe tief in meinem Inneren damit verbunden, dass Jesus mich heilt von meiner schweren, lebensbedrohlichen Krankheit. Das habe ich erwartet. Er kann ja. Ich muss nach 2 Jahren jetzt feststellen, er hat mich nicht geheilt. Die lebensbedrohliche Krankheit ist noch da. Aber ich möchte diesem Herrn folgen. Egal, ob er mich gesund macht oder ob ich krank bleibe. Ich möchte ihm folgen, weil er Gott ist. Und weil er Liebe ist. Und weil ich dieser Liebe in Christus ins Herz geschaut habe. Und dann sind wir beiden, haben wir gebetet und sind dann auf die Knie gegangen. Und dann hat diese junge Frau, sehr intellektuelle Frau, ihr Leben Christus ohne Wenn und Aber und noch einmal geweint. Und sie ist heute mit ihm unterwegs, ich kenne sie sehr gut. Übrigens, die drei Freunde, die mussten in den Feuer rufen. Die mussten rein. Aber genau da haben sie Gott erlebt. Im Feuerofen. Er war mit dabei. Nicht vor dem dunklen Tal gerettet und bewahrt, aber im dunklen Tal erfahren. So wie es im Psalm 23 ist. Lieben, möge das in uns reifen. Wenn Gott anders führt, wie ich es gerne hätte, eins bleiben. Ich möchte mit ihm unterwegs bleiben. Wie es in einem Lied mal heißt, du bist und bleibst mein Herr und Gott, was auch geschieht. Du bleibst dennoch mein Herr und Gott. Das wünsche ich mir zutiefst für mich. Und das wünsche ich jedem von uns ebenso. Amen. Wir singen ein Lied.